Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
So, da kaue ich noch. Ich habe neulich bei Barbara Schöneberger gehört, dass das angeblich sympathisch sein soll, wenn man kaut. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, aber meine Aufnahme läuft.
Solange du nicht schmatzt. Guten Morgen. Frühstücksbrötchen.
Ja, ich weiß, wie soll ich das jetzt wirklich machen? Ich bin hart beleidigt worden bei den Fotologen, weil ich mal irgendwas gegessen habe während der Aufnahme.
Du bist doch jetzt fertig mit Essen.
Ja, geht so. Ich habe diese M&Ms mit, wie heißen die, Breezer? Nee. So Süßscheiß habe ich gerade neben der Kaffeemaschine stehen gehabt.
Wir haben auch neben der Kaffeemaschine so, eine Süßigkeitenbox stehen und da sind so diverse Dinge drin von Smarties über so Gummischlangen und Schokoriegel und sowas und das ist immer so.
Ja. Ne, wir eigentlich nicht, weil ich versuche ja irgendwie gerade ein Uhu zu bleiben, ne? Den Begriff habe ich
unter
von
100?
Fischer. Ja, unter 100, genau. Ein Uhu zu bleiben. Ich bin jetzt aber von 94 wieder auf 97.
Also
von
93, 5 sogar auf 97. In der Beziehung, okay.
Ja, genau. Ne? Und ich bin auch unter 100 Jahre alt, hoffentlich. Da möchte ich nicht bleiben. Ich gehe auch über 100, ist bestimmt ganz geil. Ne? Jedenfalls ja. Ist das mit den Süßigkeiten nicht so geil, aber wir hatten halt Besuch und ich kann nicht anderen Leuten aufzwingen, Maiswaffeln zu lutschen.
Es macht doch keinen Spaß. Ich meine, meine Ärztin hat letztens auch gesagt, Herr Ehring, Sie haben eine Glukosetoleranzstörung. Essen Sie mal bitte keine ganze Sahnetorte und keine ganze Tafel Schokolade auf einmal. Mache ich ja eh nicht, aber was Süßes zwischendurch ist immer mal schon schön. So ein bisschen
ja, in Maßen. Ja, also ich möchte nicht zu Unvernunft raten. Ne? Ich bin da ja über eine radiologische Fettleber drauf gekommen, ne? Also über eine im Ultraschall sichtbare Fettleber, darauf gekommen, ein bisschen mehr darauf zu schauen. Und ich habe gedacht, mit meinen 111 Kilo, das geht schon irgendwie, so sehen wir halt fast alle aus, aber das ist unser Problem. Die Volkskrankheit ist, dass weit über die Hälfte der Männer, die vier vorne stehen haben, wenn sie denn so ein bisschen diesen Bauch haben, den ich bis vor kurzem hatte, ein Organfettproblem haben. Ich will jetzt hier nicht zu sehr den Zeigefinger heben, aber ich möchte an der Stelle nicht sagen, das muss mal gehen, sondern ich würde gerne wieder zurückkommen. Ich habe gemerkt, wie zuckersüchtig man ist. Hier mein Kaffee gerade, siehst du gerade, ne? Also mein Cappuccino. Hat wieder einen Löffel Braunzucker oben drauf bekommen. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass über Weihnachten, und wir haben fast Mai, ne? Dass über Weihnachten.
Ach, Mai, 1. Mai ist heute.
Genau. Und dass über Weihnachten und im Januar der große Urlaub und so, ist diese Zuckersucht zurückgekommen. Und ich dachte, wir reden bei so einer Sucht nur von den Leuten, die sich 10 Colas am Tag reinpfeifen. Aber ey, es ist so schwer, sich wieder daran zu gewöhnen. Und in dem Dreivierteljahr vor Weihnachten habe ich gar keinen Bock mehr darauf gehabt, Zucker irgendwo drin zu haben. Also klar habe ich, wenn dann ein Kuchen ohne Zucker schmeckt nicht. Das ist nicht die Frage. Aber ich musste nicht mehr irgendwas Süßes reinziehen und ich musste keinen Zucker mehr im Kaffee haben und so. Spannend.
Ja. Weil Lydia hat das letztens auch versucht. Die hat versucht, 4 Wochen lang, also 30 Tage, keine Süßigkeiten zu essen.
Das geht, aber und 4 Wochen ist eigentlich nicht so cool, weil nach 4 Wochen erst der Knick passiert. Also in den so zwischen 3
überhaupt
und 5 Wochen.
Mal sich damit zu beschäftigen, zu sagen, ich will jetzt mal komplett drauf verzichten. Und sie hat gemerkt, wie extrem schwierig das ist, so im Prinzip dann abends da zu sitzen oder irgendwie, Mensch, ich habe jetzt Bock auf ein Stückchen Schokolade und und 2 Stunden später, boah, ich habe immer noch, also das ist so diese, dass einem erstmal bewusst wird, wie einfach man einfach dann zugreift, wenn man sich nicht darüber nachdenkt, also wenn man nicht drüber nachdenkt.
Genau, und was es für uns, also noch mehr für uns Männer, für ein großes Problem ist, finde ich tatsächlich auch wichtig. Aber hey, wir müssen jetzt ja keinen Ernährungspodcast, letzte Woche haben wir Klamottenberatung gemacht, jetzt machen wir hier Ernährung.
Ja, aber das hat ja so ein bisschen die Augen geöffnet, so dass man sich intensiver damit beschäftigen muss.
Deine Überleitung immer. Ja. Augenöffner,
lieber Falk.
Dein Satz, dein Wort. Also,
erzähl mal. Nee, ich hätte gern mal gewusst, was. Also, ich habe dir das Wort ja mitgebracht, habe das ja vorgeschlagen und bin mal gespannt, was du dir darüber so für Gedanken gemacht hast.
Also, ich kenne das, weil ich mich in der Beginnerzeit der Foto-Community damit mal tiefer beschäftigt habe, als.
Also, vor 30.
Nee, jetzt Element der Bildgestaltung. So, ne? Also. Ich weiß nicht, ob du das meinst, aber. Damals war ein Augenöffner so im Sprachgebrauch. Oder hast du einen Augenöffner erzeugt, indem du mit einer vielleicht neuen Perspektive oder einer neuen Technik eine Geschichte, eine Sache, einen Moment, einen Ort völlig neu beleuchtet hast. Also ich habe mir damals viele Gedanken gemacht, um Perspektiven, andere Sichtweisen, das mache ich bis heute, aber da war es noch sehr, sehr extrem und habe dann zum Beispiel geschaut, ich war damals ja viel auch unterwegs zu dieser Zeit und ich weiß noch genau, da hatte ich keinen Rettungsdienst, sondern bin mit so einem Organeauto unterwegs gewesen, hatte meine wertvolle Fracht abgegeben, stand irgendwo in der tiefen Eifel, hatte eigentlich schon Feierabend und auch keinen Auftrag mehr, das Auto wurde auch nicht gebraucht, also bin ich die bequeme Tour zurückgefahren, so über die Landstraßen und so und habe mich ein bisschen entspannt, nachdem ich dann vorher 150 Kilometer mit Blaulicht gefahren war, hatte noch einen Kaffee to go irgendwie auf der Mittelkonsole und dann habe ich angehalten, weil mich ein Feldweg am links von der Landstraße mit so einem Strommast fasziniert hat, das war Telefonmast oder was, also mit so 3-4 Kabeln dran, so ein kleiner halt, ne, und bin dann bestimmt eine halbe Stunde da drum rumgewuselt und habe dann versucht, mit meiner ersten Digitalkamera ein anderes Bild von diesem Ding zu machen, weil es wahrscheinlich kommt niemand auf die Idee, diesen Strommast oder einen Feldweg zu fotografieren, aber ich fand es spannend und es war damals ein Foto, was große Beachtung in meinem Account hatte und ich habe es sehr gemocht, Dinge einfach mal, ich meine klar, ne, einfach mal auf den Boden legen und so, das haben wir jetzt alle schon häufig versucht, aber deswegen ist es nicht weniger cool, einfach mal ganz anders zu schauen, die Kirche mal zu fotografieren aus, die katholische Kirche vielleicht in dem Fall aus Höhe der Kniebänke, die wir dort unten haben, die teilweise ganz liebevoll handgenäht sind und so, da gibt's ganz spannende, ganz, ganz alte, da haben wir noch nie hingeguckt, wir sind alle schon irgendwie bei irgendeiner Kommunion oder vielleicht sind wir auch gläubig irgendwie schon mal drauf gekniet oder zumindest uns das angeschaut und hat da aus der Perspektive schon mal jemand fotografiert? Wahrscheinlich nicht, fällt mir gerade ein, ne? Oder na, aus dem Beichtstuhl kann ich nicht empfehlen, weil das ja, glaube ich, auch geweiht ist. Ne, das macht man nicht. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Also sich einfach mal anzuschauen, was mache ich denn perspektivisch oder irgendwie auf eine andere Art und Weise kreativ, um es ganz anders kreativ darzustellen, um mal wieder jemandem die Augen zu öffnen, dass es doch Sinn macht, auch bei den alltäglichen Dingen hinzuschauen oder bei einem sehr viel fotografierten Motiv einfach mal hinzuschauen. Oder ich fotografiere jemanden, wie wir es nicht erwarten, weiß ich nicht. Herrn Scholz, wir haben letzte Woche über Kleidung gesprochen, Herrn Scholz in Hoodie und Vans. Wobei, der kann ja auch leger, ne? Das ist vielleicht jetzt gar nicht so richtig, das Beispiel.
Es wird klar, was du meinst.
Ja. Ne, Frau Merkel in Venice Beach. Mit so einem Ding, was die Baywatch-Leute dabei hatten oder so. Also irgendwas, was das ist völlig utopisch, aber irgendwas, was die Leute halt nicht erwarten. Und das waren für mich damals ein fester Begriff, das hieß Augenöffner. Ich weiß aber nicht, ob du, sagst mir, in die Richtung geschaut hast.
Das ist spannend, weil, also bleiben wir nochmal dabei, du sagst, das war so vor 20 Jahren, wo so erste Digitalkamera und so. Und kann das sein, dass es damals Social Media war noch nicht so aktiv. Du hattest über die Digitalkamera die Freiheit, auch mal mehr zu experimentieren. Es hat nicht viel gekostet, weil Speicher war ja da sozusagen. Ob das damals nicht eher so ein Austesten neuer Möglichkeiten war und dass man jetzt, so 20, 25 Jahre später, irgendwie, du siehst alle möglichen Perspektiven, alle möglichen Bilder in Social Media, im Internet, du wirst im Prinzip zugeschüttet mit Bildmaterial aus unterschiedlichsten Dingen. Man schickt dir irgendwelche Bilder mit, oh, guck mal, Rätselbilder, was ist das oder so, Dinge aus verschiedenen Perspektiven oder irgendwie sehr, sehr anders fotografiert, als man das normalerweise tun würde. War früher die Lust so an diesem Experimentieren und irgendwie Dinge also fotografisch neu zu entdecken größer als heute?
Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club Smart Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club Smart Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel Safe Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
Was denkst denn du?
Also ja, das ist jetzt wieder super schwierig, weil das ist, glaube ich, ganz individuell. Wenn ich jetzt Menschen treffe, habe ich in letzter Zeit immer mal wieder, die mit der Fotografie relativ neu sind. Man soll es kaum glauben, aus der eigenen Perspektive mal weggerückt, gibt es ganz viele Menschen. Nach wie vor fangen viele Menschen mit dem Hobby an. So. Und das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn wir schon 20, 25 Jahre, 30 Jahre und länger dabei sind, weil ich für mich habe, das haben wir hier schon oft besprochen, in der digitalen Fotografie so eine gewisse Sättigung erreicht. Tatsächlich. Hm. Ne, da ist, das früher neu war, früher war das Digitale für mich neu. Da konnte ich viel mit experimentieren. Das Experimentieren, direkt draufschauen, war ein unglaublicher Wert, weil das Experimentieren sehr viel einfacher wurde. Hm. Jetzt habe ich aber auch schon, weiß ich nicht, 20 Jahre experimentiert. So. Und jetzt gerade hat die Digitalfotografie sehr viel Reiz für mich verloren. Es gibt immer noch Punkte, wo sie natürlich gut ist und ich fotografiere viel und gerne, wo es ist, da hinten mit dem iPhone, was ja auch dann immer so ein bisschen umstritten ist. Aber ich rutsche ja gerade wieder sehr stark zurück zum Analogen, genau aus dem Grund, weil ich da wieder experimentieren kann, weil ich da wieder neue Dinge erleben kann und so weiter und so fort. Schwierig zu beantworten, weil das hochpersönlich und hochindividuell ist, wer wann wo welchen Antrieb hat. Weißt du? Kann ich so nicht sagen.
Ich hätte jetzt gedacht, so im Prinzip, dass du einfach durch neue Technik neue Möglichkeiten hast und dass du halt freier fotografieren kannst und nicht so sehr Rücksicht nehmen musst, boah, 36 Bilder, Film ist fast voll, wenn ich jetzt aus der Perspektive auch nochmal was mache, dass man da vielleicht gar nicht so großartig auf die Idee gekommen wäre, aber es stimmt schon. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, man ist jetzt in einer bestimmten Blase drin und sieht bestimmte Motive halt irgendwie über einen Algorithmus ausgewählt, so wie man es irgendwie mag, und dann kommt man plötzlich aus der Blase raus und sieht das gleiche Motiv aus einer völlig anderen Sicht und denkt sich wieder, boah, krass, wäre ich nie drauf gekommen. Also das könnte ja im Prinzip, ist ja ähnlich.
Guck dir an, 2000, wann war es, 8, 9, 10 oder so? Wir haben von einem Tag auf den anderen angefangen, mit einem 35mm Objektiv, entgegen der Regel ab 60mm das zu tun, Menschen zu fotografieren.
Ja.
Ne? Es gab früher im Analogen schon mal diese No-Gos, dass Leute mit dem 80mm Mittelformat Menschen fotografiert haben, was ja 45 irgendwas sind. Bei den 6x6 zumindest, bei den Mamias und Hasselblatts und so. Das gab's auch, das war aber irgendwie kreativ erlaubt. Und dann haben wir plötzlich digital angefangen mit dem ersten Sigma Art. Das war, glaube ich, so der große Knaller, ne? Wo dann auf einmal die ganze Fotocommunity voll war mit 35mm Porträts und wir dann quasi damit. Ja, das war auch ein Augenöffner, weil du von jetzt auf gleich eine andere Herangehensweise hattest, die jetzt nicht turbo-kreativ war, aber doch komplett anders als alles, was wir kannten. Und das hat uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war völlig fasziniert. Ich habe das Objektiv auch gekauft. Ja, als der meistverkauftesten Objektive ever, nicht jetzt 50mm 1.8, da kommt keiner drüber, aber Sigma Art 35mm und Anverwandte nachher Tamron nachgezogen und so. Und natürlich auch die großen mit natürlich deutlich preisintensiveren Fotos. Aber das war sowas, da waren viele Augenöffner-Fotos dabei. Hey, wow, das ist ja eine ganz andere Sicht auf den Menschen, mit der Marktstand drumherum und so weiter und so fort.
Genau. Ich habe ja dann auch ganze Hochzeiten mit dem 35er fotografiert.
Genau.
Das wäre vorher nie gegangen, wo du denkst, ich brauche für die Porträts das 200er und für die Gruppenaufnahme das 20er, für das Weitwinkel und zwischendurch das 50er, für die authentischen Bilder.
Genau, und das war ein Augenöffner, der sogar gesellschaftsrelevant irgendwie war, beziehungsweise irgendwie so ein übergreifendes Teil, was ganz viele Leute genutzt haben. Warte mal eben. Gott, ich habe gerade gehört, die Aufnahme steht. Na, tut sie nicht. Aber auch im Einzelnen, ne? Wir haben immer wieder Leute, mir wurde irgendwann mal gesagt, ich muss nicht ständig den Andrew Fuchs erwähnen hier im Podcast. Ne? Ich möchte mal den Andrew Fuchs erwähnen, weil ich finde, dass er mit seiner liebe Grüße an der Stelle, dass Andrew mit seiner Fotografie, und ich weiß, er ist super angenehm zurückhaltend und sitzt jetzt da und denkt, jetzt reden die wieder über mich, mache ich jetzt mal, Andrew, sorry. Dass er mit seiner Art der Fotografie, insbesondere zu der Zeit, als er damit gestartet ist, wirklich außergewöhnlich einen anderen Punkt gesetzt hat auf die Landschaft, in der er fotografiert, auf die Welt, in der er fotografiert. Er hat, viele machen es jetzt auch so. Das liegt in Teilen an ihm. Genau wie Andreas Jorns mit seinem Fensterlicht und Boris Bethke mit seinem Fensterlicht, beide was angefangen haben, was plötzlich ganz viele gemacht haben. Steffen Böttcher hat angefangen im Bundestag durch die Blumen zu fotografieren und dann die Leute zu porträtieren. Da hat jeder am Anfang gedacht, im Himmels Willen, was macht der da? Das ist doch nicht ehrenwert oder so. Ja, selbst die Tagesschau filmt heute so den Bundestag. Also das ist ja, guckt ihr es an. Es gibt kaum noch Pressefotos oder irgendwelche Fotos, die nicht so ähnlich durch den Störer, das sind Störer nichts Neues, das ist nicht die Frage, aber die Störer im Bundestag sind relativ neu. Zumindest
gibt's einige, in der breiten Masse. Eine ganze Fraktion.
Bitte?
Da gibt's eine ganze Fraktion.
Ja, genau. Ja, und genau das ist aber das Ding, ne? Also einer fängt's an und dann machen's häufig viele nach, aber ja, es ist ganz oft, also so habe ich Augenöffner zumindest wahrgenommen. Ja. Was natürlich aber auch, also was mein Punkt 2 gewesen wäre, es gibt ein anderes Wort, was mir die ganze Zeit noch nicht einfällt. Ich wollte es gegoogelt haben, das habe ich vergessen. Wir begegnen ja einer Fotografie und versuchen sie, wenn wir über Wahrnehmung sprechen, irgendwie zu erfassen. Also unser Gehirn muss ja auch gucken, okay, wo fange ich denn jetzt hier an? Weißt du? Hm. Und ein Augenöffner als Betrachtungsstart, so habe ich zuerst irgendwie gedacht, weißt du? Also ja. Wie heißt denn das? Startpunkt oder so? Also wenn wir ein Buch anfangen zu lesen, fangen wir oben links an. Hm. Wenn wir einen Satz anfangen zu lesen, fangen wir links, hier bei uns in dieser Kultur, wo wir nicht von rechts nach links schreiben, sondern von links nach rechts, fangen wir links an. Das genau. Zeigt auch, dass links. Bilder in anderen Kulturen unter Umständen anders betrachtet werden. Aber wenn wir jetzt, ich habe gerade durch Zufall in der Fotokomitee ein Bild von mir von einem sich paarenden Libellenpärchen, ein Libellenherz. Hm. Zweimal M, liebe Grüße an der Stelle an die Fotografin. Da ist jetzt, sind diese Libellen drauf, der ganze Hintergrund ist aber sehr, sehr stark unscharf. Wo fange ich an? Links ist erstmal nichts. So, aber der Augenöffner ist dieses Herz. Und dann nehme ich wahr, Herrn Herz, oh, Libellen. Und dann, das ist ja eine Abfolge. Wir denken ja nicht alles zugleich, sondern in Mikrosekunden nacheinander. Und da war ein Herz, das war falsch rum. Ach, guck mal, das sind Libellen. Ach, guck mal, die sind. Und ach, guck mal, die sind blau, der Hintergrund ist grün. Und dann baut sich in mir ja in sehr schneller Zeit.
Also man entdeckt so ein Bild. Ja.
Genau. Und der Startpunkt ist für mich häufig auch so ein bisschen, das Wort würde für mich auch passen, ganz intuitiv gesprochen.
Ja, Augenöffner. Ja.
So.
Ja, interessant. Aber so als Startpunkt, wie entdecke ich ein Bild, das kommt mir immer in Agora irgendwie über den Weg. Also da ist es ja auch so, dass man sagt, okay, ich beschreibe mal ein Bild, was sehe ich? Und dann kommt man von dem Offensichtlichen im Prinzip zu den Details. Und sag mal, das Offensichtliche sind ja meistens irgendwie prägnante Formen, Flächen, grelle Farben, helle Bereiche, also Licht. Und dass man dann von den Äußerlichkeiten sozusagen zu dem inneren Aufbau des Bildes kommt. Ich habe so ein bisschen aus Augenöffner aus dem Blickwinkel ist es mir eingefallen, dass ich letztens mit einem kurzen wir haben Tiere angeguckt und da ging es darum, der Elefant und die Ohren und die Nase, und da habe ich gefragt, wo ist denn beim Elefant das Maul, der Mund? Und dann hat er auf den Rüssel gezeigt, weil er dachte, dass der Rüssel sozusagen auch frisst und macht. Und dann haben wir uns im Prinzip Bilder angeguckt und Fotos, wo man gesehen hat, wie ein Elefant frisst und wo eigentlich der Mund ist. So, und das dann war, boah, krass, und das hat er ja noch, ja, und das war für ihn so dieser ich habe jetzt über ein Foto sozusagen im echten Leben was dazugelernt. So, als da kam das Augenöffner das erste Mal irgendwie.
Ja.
Und dann dachte ich so, fotografisch gesehen war es ja früher auch so, gerade diese ersten Fotos von diesen Bewegungsabläufen eines Pferdes, die man damals gemacht hat als Serie mit diesen schnelleren Belichtungen, dass man gesehen hat, wie ein Pferd läuft, so fotografisch gesehen. Ja, das war ja dann auch wieder so die Fotografie als Veranschaulichung von Bewegungsabläufen oder eines bestimmten Effektes, dass man sich das in Ruhe angucken kann und versteht, was da eigentlich passiert bei dem, was ich sehe. So, dass das Foto als Augenöffner dient, um bestimmte Bewegungsabläufe, bestimmte Dinge zu erkennen. Und dann habe ich so überlegt, Augenöffner, spannend, gab es denn in meinem fotografischen Leben irgendwie so bestimmte Momente oder bestimmte Dinge, die mir für fotografische Dinge die Augen geöffnet haben? So ganz vielleicht technisch gesehen. Und da weiß ich noch, wir waren damals in der alten Gurkenfabrik, glaube ich, am Bayerischen Bahnhof irgendwie, Lost Place, sind wir da rumgestiefelt und haben da halt fotografiert. Und waren halt extrem Lichtsituationen. Draußen hat die Sonne geschienen in diesen Räumen und kleinen Hütten oder was da auch immer stand, war es halt dunkel, dann fiel wieder helles Licht durchs Fenster rein und so. Und ich habe immer nie gewusst, worauf muss ich denn belichten. Also ich wusste schon, worauf ich belichten muss, aber ich wusste nie so richtig, wenn da jetzt extreme Kontraste sind, was muss ich denn da jetzt machen? So, und da hat mir der Jens damals gesagt, du hast an deiner Kamera eine Sternchentaste. So, diese Belichtungsspeicherung.
Ja.
Und die kannte ich bis dahin nicht. Das war so 2004. So. Mhm. Und da hat mir das dann sozusagen, okay, ich kann mir eine mittelgraue Fläche suchen in der Nähe, messe darauf, speichere die Belichtung und nehme das mit und kann dann sozusagen das Motiv so fotografieren, wie ich es in meinem Kopf sehe. Das war für mich so ein Augenöffner, dass ich auch verstanden habe, wie Licht funktioniert und wie im Prinzip dann Belichtungsmessung funktioniert. Und daraufhin kam ich dann zum Zonensystem vom Ansel Adams, und dass man dann im Prinzip über so einen Hinweis, du hast eine Sternchentaste, die misst im Prinzip die Belichtung, speichert sie und du kannst die Belichtung überall mit hinnehmen. Das war für mich so ein fotografischer Augenöffner. der dann wieder dafür gesorgt hat, dass ich mich halt intensiver mit Belichtung beschäftigt habe, dass ich mich intensiver mit Licht an sich beschäftigt habe, mit dem Zonensystem und das dann irgendwie versucht habe, auf meine Fotografie zu übertragen. Also das war irgendwie so ein ja, sehr prägendes Erlebnis damals, das mir auch dann im späteren halt extrem weitergeholfen hat.
Das spannend, dass du es gerade genau das gerade beschreibst. Wie lange beschäftige ich mich mit Licht? Wie lange spreche ich im Podcast über Licht? Wie lange fotografiere ich auch immer wieder mit analogen Kameras, wo dann quasi plötzlich die Batterien leer waren und dann habe ich es geschätzt und hin und her. Mhm. Was ich super spannend finde, ist dadurch, dass wir so präzise messen müssen, bei der Digitalkamera ist ja so, ne? Da merkst du ja die kleinste Lichtveränderung sofort und deswegen misst die Kamera ja alle 2 Sekunden neu. Je nachdem, wo du sie hinhältst, was sie für einen Input bekommt quasi. Wenn ich bei gleichem Himmel vorm Fenster oder am Fenster, am offenen Fenster, das habe ich jetzt ein paar Mal ja gemacht, Menschen fotografiere und ich messe das Licht einmal mit einem externen Belichtungsmesser. Kann ich den weglegen und die gleiche Einstellung durchfotografieren. Muss nur gucken, wo verändert sich das großartig oder nicht. Und das, wenn du das nur mit der Digitalkamera gemacht hast, über viele Jahre, hast du das vergessen. Also ich hatte es vergessen. Ich hatte nicht mehr präsent, wie eigentlich Licht funktioniert. Erst die Mischung aus dieser sehr präzisen Messung von Digitalkameras, wie ich das in der letzten Zeit so erlebt habe, insbesondere wenn ich irgendwie mittenbetonte oder Spotmessungen oder so verwende, dann hast du ja alle 14,6 Zentimeter eine andere Interpretation des Ganzen.
Genau, genau.
Und jetzt ich messe mal das Licht, was dann beim Model ankommt oder beim Objekt oder wo, was immer ich da fotografieren möchte.
Du machst die Objektmessung.
Genau, ne? Dann stelle ich plötzlich fest, ja, das Licht, solange die Sonne da ist, wo sie ist, in etwa, ist ja nicht dauerhaft irgendwo, aber solange es in etwa die gleiche Uhrzeit ist, in etwa die Wolken die gleiche Dichte haben und so weiter und so fort, bleibt es schon so für ein paar Fotos so. Das heißt, ich muss mir nicht diesen Megastress machen. Ich müsste aufmerksam bleiben, aber das ist ja eh Hashtag Achtsamkeit, wenn dann plötzlich die Sonne aufbricht, dass ich dann doch nochmal gucken müsste, ne? Aber das fand ich ganz faszinierend. Das war auch ein Augenöffner. Einfach mal wieder wahrzunehmen, aber eigentlich ist gar nicht so schlimm. Oder man sollte es doch wichtig, also es geht ja in beide Richtungen, ne? Dass man sich wieder mehr konzentriert auf irgendwas, wie letzte Woche mit den Klamotten, dass man ein bisschen mehr darauf achtet, was man so anzieht. Oder dass man sich auch mal ein bisschen entspannt, was sowas angeht, wie die Belichtung zum Beispiel.
Genau, das hat mir bei Hochzeiten auch immer geholfen, wenn du dann in der Kirche warst und irgendwie das war ein gleichmäßiges Licht, was sich auch über längere Zeitraum nicht verändert hat. So, draußen bedeckter Himmel, du hast da drin deine Kerzen und irgendwie das Licht, was durch die Fenster reinkommt. Und da habe ich dann auch geguckt, am Anfang schon, was ist jetzt eine passende Belichtung? Habe ich dann am Histogramm wieder orientiert, wieder Zonensystem geguckt, wo sind die Werte, die wichtig sind. Also weiß darf nicht überstrahlen, schwarz darf nicht absaufen. Also muss ich im Prinzip eine Möglichkeit finden, weil gerade Hochzeitspaare, die haben halt kontrastreiche Klamotten in der Regel an. Da muss beides irgendwie Zeichnung haben. Also habe ich versucht, eine Möglichkeit zu finden, dass das passt. Gibt es ja genug Vergleichselemente, die man fotografieren kann. Und habe das dann im Prinzip manuell eingestellt. Habe also nicht im P-Modus oder S oder wie das alles heißt fotografiert, Belichtungs, Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl, sondern habe halt wirklich auf manuell geschalten und habe durchfotografiert. Hab gut immer mal geguckt, ob das Histogramm noch passt. Also sieht man ja da relativ schnell, was ausläuft oder das was absäuft oder ob man im Prinzip gleich diese Überbelichtungswarnung anmacht, dass man gleich im Vorschaubild sieht, okay, die Braut blinkt schwarz, dann ist er überbelichtet, da muss man schon aufpassen. Aber das hat auch viel Druck rausgenommen, so dieses, wohin messe ich jetzt? Und bin bei der Spotmessung ein Stückchen verrutscht, so, und oh Gott. Und dann aber auch jedes Mal irgendwie über die Sternchen-Taste das rüberzuschieben, war irgendwie auch schwierig, weil du verpasst ja relativ viele Momente, wenn du das nicht irgendwie automatisierst oder genau einen Grauton triffst. Von daher war das dann auch so ein Ding, okay, das Licht ist halt stabil. Und wenn ich stabiles Licht habe, dann muss ich nicht permanent messen. Und dann kann ich mich halt wirklich auch auf das Wesentliche verlassen. Ich kann die Belichtung einstellen, so wie ich es brauche. Und wie gesagt, da hat mir halt das Tonsystem geholfen, das Histogramm. Und kann mich dann wirklich auf den Ablauf und auf das Motiv konzentrieren und weniger auf die technischen Dinge drumherum.
Spannend. Aber das ist auch das, womit du reingegangen bist, ja, mit diesen Gedanken in das Thema Augen.
Genau, es waren die zwei Dinge. Also einmal dieses, ein Foto, was ich sehe, kann mir die Augen dafür öffnen, wie die Realität wirklich ist. Mhm. Ja, gerade im Kontext mit diesem Elefant, wo ist das Maul und ja, dass man da sozusagen halt kannst du ja auf alles übertragen. So.
Ja.
Wobei man da natürlich wieder aufpassen muss, gerade im Kontext Dokumentation, ist es jetzt wirklich dokumentiert oder ist es inszeniert? Ja, also da kann man ja auch wieder nicht allem glauben, was man sieht. Mhm. Ja, aber wenn es jetzt um reine Dinge geht, wie wo hat der Elefant sein Maul oder wie ist das Bauwerk von der anderen Seite oder wie ist das Fundament oder wie ist irgendwas, da kann man das schon, glaube ich, ganz gut adaptieren. Und also dieses Erlebnis, okay, es gibt etwas, was mich irgendwie immer genervt hat beim Fotografieren, und dann gibt es eigentlich ein ganz kleines Detail, ein ganz kleines Element, was ich beachten kann, und schon kann ich meine Fotografie weiterentwickeln. So.
Mhm. Ja.
Genau, das waren so die zwei Aspekte, die mich da irgendwie drauf gebracht haben.
Total schön. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwas, ich habe ja ein bisschen was aufgeschrieben, meine Gedanken dazu. Alltägliche Dinge neu interpretieren und zeigen, habe ich schon gesprochen. Emotionale Reaktionen. Ich finde, ich würde es nicht politisch benennen, aber für Dinge so ein bisschen Achtung finden, so ein bisschen auch mal so Grenzen austesten. So, wir haben heute Morgen noch in unserer Privatzeit zusammen bei Zoom ein Foto wiedergefunden von vor einigen Jahren, wo eine Dame im Pflegebett porträtiert worden ist. So, das ist immer so die Frage, ne? Da muss man natürlich gut aufpassen, Nähe, Distanz. Ist der Mensch einverstanden oder nicht? Und so weiter und so fort, ne? Aber solche Dinge einfach mal so reinzubringen, ne? Wir sind, und das ist auch gut so, viel in den schönen Dingen unterwegs in unserem Hobby, und ich möchte auch gar nicht dafür Werbung machen, irgendwie, ich finde nichts schlimmer als jemand, der von morgens bis abends im Kreis rennt, um schlimme Dinge zu fotografieren, um dann Menschen zu zeigen, wie schlimm alles ist und so. Das ist nicht meine Art zu leben. Es funktioniert auch nicht. Es führt auch zu nichts. Aber zwischendrin mal so einen Impuls zu setzen, der vielleicht zur Dankbarkeit führt, dass ich gesund bin, dass ich diese Kamera gut tragen kann und so weiter und so fort. Das finde ich gut. Ne? Ich weiß, wir hatten vor einigen Jahren mal eine Fotografin, die ist leider inzwischen verstorben in der Foto-Community. Die war am aktivsten weit in den 70, ich komme nicht auf den Namen aus, vielleicht, weiß ich nicht, hat irgendwo an der Küste gewohnt, es gab viele Hafenfotos und so, und irgendwann gab es ein Foto, was ein Fotofreund von ihr gemacht hat, da hatte sie durch intensive Rheumaschübe und so, saß sie in so einem Rollstuhl und konnte die Kamera nicht mehr hochheben. Die lag dann auf dem Schoß und sie schaute sie an auf diesem Porträt. Und das hat ein Fotofreund von ihr gemacht, und sie hat dann da abends den Text dazu geschrieben, hat halt beschrieben, wie viele Jahre ihr die Fotografie gut getan hat und dass sie jetzt nicht weiß, ob sie die Kamera nochmal in die Hand nehmen kann. Und das war auch ein großer Dienst, finde ich, an uns, weil sie hat mir ganz deutlich gezeigt, wie dankbar ich für jeden Tag sein muss, den ich zufrieden meine Kamera in die Hand nehmen kann, hochnehmen kann und so weiter und so fort. Und mir auch vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt, heute auch noch nicht, große Gedanken machen muss, ob ich zum Beispiel das System wechsle, was leichter wird oder, sondern ich kann es einfach ganz unbeschwert mitnehmen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ganz häufig erleben wir das erst, wenn es uns selber so ergeht, und dann gibt es oft keinen Weg zurück, und dann sind wir sehr, sehr traurig, dass wir es nicht mehr genossen haben. So Reisen vor Corona war für mich auch so ein Ding, ne? Es war geil zu reisen, ich habe es total genossen, aber die wirkliche Wertigkeit, ich bin immer schon ein achtsamer Mensch, und trotzdem hat mich die Corona-Krise so erwischt, dass ich dachte, wow, jetzt stehe ich ja am Flughafen Düsseldorf, ich bin ja eh immer mal da, es ist kein Flieger, geht in den Himmel, alle haben sie Tüten drumherum und sind irgendwie eingepackt, es ist totenstille, ich höre die Vögel zwitschern und so, eigentlich voll schön, aber auch gespenstisch. Und damals, also in den ersten Zügen, waren wir ja gar nicht so sicher, wie sehr geht das wieder, wie viel geht da pleite und wie viele Airlines überleben das und wie teuer wird das Fliegen danach und so weiter. Uns war ja nicht klar, dass es relativ normal weitergeht. Also im Vergleich zu den Befürchtungen, die wir hatten, Chapeau, ist das gut ausgegangen. Ne? Also jetzt, um Gottes Willen, ich meine mit diesem Blick einfach nur, ne, auf die Fliegerei und so. Aber ich habe dann so in der Corona-Zeit da gesessen und gedacht, ja, weißt du, und hätte ich gewusst, was da kommt, wäre ich noch mal achtsamer mit jedem Schritt auf der letzten Reise umgegangen. Und das ist auch so ein Thema, was ich gut finde, wenn uns eine Fotografie dahin bringt, mal kurz nachzudenken. Weil ein kurzer Stich ins Herz, ein kurzer Moment, wo man denkt, wow, führt am Ende, wenn man denn vernünftig damit umgeht, zur Zufriedenheit, wenn man es dann zu schätzen weiß.
Aber das ist also ein Ding, das habe ich ja gerade auch noch gesehen, was ich aufgeschrieben habe, so gerade dieses Kontemplative, die Alltagsfotografie, also das hat mir, oder andersrum, die Gespräche mit dir waren da für mich auch so eine Art Augenöffner, so, weil ich ja früher, weißt du ja, ich bin ja dann eher so ein Techniker und fotografiere meine Motive runter und der Baum und das Haus und die blaue Stunde und das alles richtig belichtet ist und so. Und dass man das zwar sieht, aber genauso dieser Aspekt, was ist denn mein Alltag, was kann ich denn im Alltag fotografieren, was geben mir denn diese Momente oder was, wie du es jetzt gerade beschreibst, was sagen mir denn eigentlich diese Alltagsfotos, die ich von anderen sehe? Ja, und da im Prinzip auch mal die Perspektive wechseln zu können und nicht einfach nur zu sagen, ich will jetzt hier Fachwissen, wie ich richtig belichte, wie ich richtig ein Motiv gestalte, wie ich Bildgestaltung mache oder ähnliches, sondern genau diese weichen Dinge, die ja irgendwas mit uns machen. Die Fotografie macht ja ganz viel mit uns. Und das ist ja nicht nur ein tolles Bild und da war ich auch schon und das will ich auch mal fotografieren, sondern ich empfinde was, ja, mir werden die Augen geöffnet vielleicht für die Vergänglichkeit des Lebens über ein Foto von einem vermoderten Apfel oder keine Ahnung. Also da gibt's ja ganz, ganz viele Berührungspunkte, die halt von der Fotografie und vom Motiv und von der Technik weggehen hin zu, ja, fast schon philosophischen Fragen und Elementen, über die man halt nachdenken kann. Und ich glaube, das ist halt auch Fotografie und sich darüber auszutauschen, unabhängig jetzt von diesen ganzen technischen Geschichten, ist halt auch wichtig. So, und ich glaube, das war mir im Prinzip früher nicht so bewusst und wird mir jetzt eigentlich immer bewusster, dass Fotografie da ganz viel auch mit einem selber machen kann, mit seinen Einstellungen und mit bestimmten Gedanken zu Themen und so. Also das kann sich dann schon extrem verändern über Fotos.
Mega. Also zu dem Punkt muss ich mal sagen, auch wenn ich da jetzt ein bisschen von dem Thema wegrutsche, ich finde es total schön zu beobachten, wie wir am Anfang darüber so, ich wollte ja nie, das musst du jetzt machen oder so. Das war ja nie meine Intention, dich dahin zu ziehen. Ne? Wir setzen uns ja hier Impulse und nehmen sie auf oder auch nicht. Ich habe von dir auch schon viel aufgenommen, ne? Aber das ist ja nicht meine Intention, dass du meine Dinge tust oder dass du es tust wie ich. Aber es war hochfaszinierend von diesem, was labert der Falk da? Weißt du so? Ich verstehe das nicht. Gerade am Anfang von diesem Podcast, ne, wo wir wirklich ja ganz oft sehr weit aneinander vorbeigesprochen haben und gar nicht wussten, so Moment, aber wir haben uns ja irgendwie verlaufen, wir wissen gar nicht warum und so, wie wir da hingekommen sind, dass du es noch viel mehr nutzt als ich. Das finde ich total spannend. Und was da auch wieder dann für mich wieder Learning ist, für mich ganz persönlich, mit dem, was wir tun, was wir sprechen, jetzt hier im Podcast an viele tausend Menschen verbreiten oder auch als Fotos zeigen, hat eine Wirkung auf Menschen. Dass wir ein bisschen achtsam mit unseren Worten umgehen, weil das hat doch was mit Verantwortung zu tun. Ne? Unsere Dinge, die wir sprechen, führen zu etwas. Und da bin ich immer ganz dankbar, wenn ich da so eine Rückmeldung höre wie die deine. Und das ist bei der Fotografie ganz genauso. Ne? Wir triggern Menschen mit dem, was wir fotografieren. Wir erreichen sie nicht. Aber es passiert was, während wir sowas machen, weil wir das in die Öffentlichkeit stellen.
Genau, aber auch selbst wenn wir sie nicht erreichen, passiert da trotzdem was bei denen.
Ja.
Ja, das ist ja, dann kann ja im Prinzip Ablehnung fördern, was soll der Quatsch, und das nächste Bild, was sie sehen, ist dann schon noch mehr, viel mehr Quatsch und so. Also das geht ja in beide Richtungen.
Ja.
Cool. Augenöffner. Bin mal gespannt. Ihr könnt ja vielleicht unter unserem Episodenfoto in der FC mal berichten, was eure ganz persönlichen fotografischen Augenöffner waren oder sind. Ja, ich glaube, da hat der eine oder die andere vielleicht auch irgendwie ein bisschen was zu erzählen. Schreibt das gern unter das Episodenfoto. Den Link darauf findet ihr in den Shownotes. Also einfach mal auf im Podcast-Player auf Mehr oder auf Info klicken. Da könnt ihr dann den Link anklicken und kommt direkt zum Bild. Und wie letzte Woche schon gesagt, ihr könnt uns gern auch eine Sprachnachricht schicken. Schickt die gern an podcast@fotocommunity.de. Und dann kann man die gegebenenfalls auch im Podcast mit verarbeiten und vielleicht meine Sendung mit einbauen.
Seid so lieb und macht es maximal eine Minute. Ihr werdet sehen, wie viel da reinpasst. Gerne auch kürzer. Einfach nur, weil sonst es unter Umständen schwierig wird, dem Ganzen zu folgen. So, ne? Wir behalten uns auch vor, vielleicht ein bisschen zu schneiden. Wir werden nicht inhaltlich schneiden, ganz wichtig, also nicht zensieren. Wenn irgendwas drin ist, was gar nicht geht für uns in unserer Verstellung, dann machen wir es nicht. Aber dass wir vielleicht ein bisschen kürzen oder so. Aber seid so lieb und versucht es relativ kurz zu halten. Man kann ja in tiefere Gespräche gehen, man kann im Nachgang immer noch schauen. Aber für so einen ersten Impuls, den wir senden, müsste das relativ kurz sein, weil die Funktionalität einfach nicht da ist. Das gilt fürs Radio, für Podcasts, für alles gleichermaßen. Der Einspieler sollte jetzt nicht so lang sein. Ja, aber wir würden uns mega freuen, eure Stimme mal hier zu hören.
Sehr schön, das machen wir. Und ich gehe jetzt auf den Balkon in die Morgensonne.
Genieße. Gibt Sonne? Ich bin in meiner Kiste hier, ich merke nichts. Gibt Sonne?
Es gibt Sonne, bei uns gibt es gerade viel Sonne.
Und in Leipzig.
Ich jetzt gleich hin in Leipzig. Guck mal, was da draußen so los ist. Wenn ihr das nachts hört, dann war es sonnig. Genau, ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am Sonntag zu Editor's Choice und wir freuen uns auf eure Augenöffnung.
Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, Lars.
Tschüss.